Hallo, hier ist Bibletunes und eine weitere Episode der Staffel Fokus Israel mit Asaf Ze'evi.
Herzlich willkommen im Fokus Israel. Ich bin Asaf Ze'evi, gebürtiger Israeli, Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Nahostkonflikt. Nach unserem Rhythmus wäre diese Woche eine Vertiefungsepisode dran. Wir haben sie sogar bereits produziert und ich kann versprechen, dass sie ein spannendes Thema bietet. Ich kann sogar verraten, dass es dabei um ein Thema geht, das man nicht auf den ersten Blick mit Krieg im Zusammenhang bringen würde. Ich könnte sogar einen Spoiler bringen und ankündigen, dass es in der Vertiefungsepisode um Glück geht, aber leider werden Sie sich gedulden müssen. So ist es im Krieg. Dort, in Israels Krieg, der am 7. Oktober 2023 ausbrach, geschah diese Woche einiges, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Dort verlagerte sich das Spotlight von Gaza in den Libanon. Wenn Sie zu unseren treuen Hörern und Hörerinnen gehören und unseren Podcast regelmäßig hören, kam diese Verlagerung für Sie nicht überraschend. Immer wieder haben wir erklärt, es sei eine Frage der Zeit, bis die Nordfront zur Hauptfront wird und Israel versuchen wird, die Bedrohung aus dem nördlichen Nachbarland zu behandeln, die Bedrohung der Hisbollah. Wer sich genau über die mächtige schiitische Terrororganisation informieren möchte oder seine schon vergessenen Kenntnisse erfrischen, soll unsere Episode vom 8. März hören, die den leicht zu merkenden Namen trägt, Hisbollah. Die treuen Hörer und Hörerinnen wissen übrigens auch, wie gerne ich auf andere Episoden in diesem Podcast verweise. Wir wollen dieser Spotlight-Verlagerung folgen. Erst im Close-up, mit Blick auf Details, und dann im Zoom-out, um das gesamte Bild zu sehen. In unserem letzten Update, erst letzte Woche, haben wir über die Pager-Aktion berichtet. Nur ein Tag später kam schon der nächste Schlag. Diesmal explodierten hunderte Funkgeräte der Hisbollah. Mit mehr Sprengstoff im Vergleich zu dem, was in den Pagern deponiert wurde, waren die Explosionen stärker und 25 ihrer Träger wurden getötet. Einige hatten den Pager oder das Funkgerät dort, wo man solche Geräte mit einem Gürtelclip trägt, am Hosengürtel. Andere hatten die Pager in der Hosentasche, als sie explodierten. In Israel bekam die außergewöhnliche Aktion den doppeldeutigen Namen unter der Gürtellinie. Inzwischen wird aus dem Libanon berichtet, 1500 Hisbollah-Kämpfer hätten bei den Explosionen entweder Augen oder Hände verloren und sind kampfunfähig, ausgenockt. Wenn wir den Kampf zwischen der Hisbollah und Israel schon mit Begriffen aus dem Boxen beschreiben, sieht es seit 10 Tagen so aus. Der Boxing-Player Hisbollah liegt am Boden. Sein Kopf dreht noch. Kaum richtet er sich auf, schon kommt der nächste präzise, wohlüberlegte und schmerzvolle Schlag. Und so sahen die bisherigen Schläge aus. Während Hisbollah-Führer Nasrallah am Tag nach den Explosionen der Funkgeräte in einer Rede Stellung zu diesen nehmen wollte, griffen israelische Jets zahlreiche Hisbollah-Ziele im Libanon an. Auch tief im Landesinneren. Über Beirut übrigens, wo sich Nasrallah selbst aufhält, durchbrachen sie die Schallmauer, damit auch er sie sicher hört. Am Folgetag bombardierte ein israelischer Kampfjet ein Gebäude im Dahia-Viertel, der Hochburg der Hisbollah im Süden Beiruts. 37 Menschen wurden dabei getötet, darunter auch Operationschef der Hisbollah Ibrahim Akil und fast die gesamte Kommandeurpyramide der Radwan-Einheit. Radwan, so heißt die Elite-Einheit der Hisbollah, die seit 18 Jahren den Plan vorbereitet, nach Israel einzudringen, israelische Orte zu bestürmen und Menschen in ihren Häusern zu töten und zu entführen. Das hört sich an wie das, was die Hamas am 7. Oktober tat, Aber in Wahrheit war es erst der operative Plan der Hisbollah und die Hamas war diejenige, die abgeguckt hat. Jetzt, nach der Tötung der Führungsebene, muss sich diese Einheit erstmal erholen. Am folgenden Morgen erkannte Israel Vorbereitungen auf einen Vergeltungsschlag und hat zuerst zugeschlagen. An einem Tag wurden 480 Ziele angegriffen. Mehrheitlich sind es Abschussbatterien und Raketenlager. In einigen Aufnahmen sieht man, wie eine einzige Bombe eine Kette von Explosionen auslöst. Das sieht aus wie eine große Feuerwerkbatterie, nur dass die Raketen eine Ecke größer sind als an Silvester. Mehrere tausend Abschussrampen und mindestens 5000 Raketen wurden an diesem Tag vernichtet. Nur zwei Tage später, am 23. September, schaltete Israel einen Gang hoch. Oder zwei. In den frühen Morgenstunden überspielte die israelische Armee die libanesischen Radiosender in manchen Regionen, hauptsächlich im Gebiet bis 55 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt, aber auch im Osten und Nordosten des Landes, in der Bka-Hochebene, der Fortsetzung des Jordangrabens. Beide Gebiete sind mehrheitlich von Schiiten bewohnt und entsprechend Hisbollah kontrolliert. Es riefen Automaten 80.000 Handys an und schickten WhatsApp-Nachrichten. Es gab Erklärungsvideos im Netz und echte, bedruckte Flugblätter. Dabei wurden die Bewohner der Dörfer, in denen Hisbollah-Waffen gelagert werden, dazu aufgerufen, ihre Häuser sofort zu verlassen. Das taten auch viele. Die Autobahn aus Südlibanon in Richtung Beirut wurde zur Blechlawine. Wer geflüchtet ist, hat sein Leben gerettet. Wenige Stunden nach den Warnungen griff die israelische Luftwaffe 800 Stellungen an, diesmal mitten in Ortschaften. Die Hisbollah lagert ihre Raketen oft in privaten Häusern. Manche Aufnahmen zeigen, wie eine extra dafür gebaute bewegliche Wand hinausgeschoben wird, damit eine mehrere Meter lange Rakete abgefeuert werden kann, vom Haus aus. Der Armeesprecher versicherte, es wird kein Haus beschossen, in dem keine Raketen und andere Waffen gelagert werden. Nicht alle sind geflüchtet. Die über 500 Todesopfer und tausende Verletzte an einem einzigen Tag zeigten, dass es kein Spiel ist. Israelische Ex-Generäle schätzten, selbst bei diesem umfangreichen Vorgehen drückt das Militär das Gaspedal noch lange nicht bis zum Anschlag. Ohne die Vorwarnungen und ohne die Beschränkung der Angriffe auf Waffenlager hätte es wahrscheinlich tausende Tote an diesem Tag gegeben. Schon am Abend desselben Tages griffen israelische Jets wieder ein Gebäude in Beiruts Dachia-Viertel an. Adressat war Ali Karaki, Befehlshaber der Hisbollah-Südfront. Der Mann in der dritten Ranghöhe der gesamten Terrororganisation war somit für zahlreiche Angriffe auf israelische Ziele entlang der Grenze verantwortlich. Er starb nicht. Anders als bei der Liquidierung der Radwan-Kommandeure wurden diesmal drei oder vier kleinere Bomben verwendet. Anders als nur drei Tage zuvor stürzte deswegen nicht das ganze Hochhaus ein. Der Grund für diese Entscheidung war Nasrallahs Gleichung. Beirut ist gleich Tel Aviv. Das möchte ich kurz erklären. Der Hisbollah-Chef Nasrallah ist ein Fan von Gleichungen. In seinen Reden wiederholt er seit Jahrzehnten seine Message. Für A wird es B geben, für X wird es Y geben. Wenn Israel Hisbollah-Stellungen angreift, werden israelische Militärstützpunkte angegriffen. Wenn Zivilisten bei israelischen Angriffen umkommen, werden israelische Zivilisten umkommen. Und wenn Ziele in Beirut angegriffen werden, werden Ziele in Tel Aviv angegriffen. Die Gleichungen sollten für Abschreckungsgleichgewicht sorgen. Dass Hisbollah über die Jahrzehnte ausnahmslos mit einem ersten Schlag out of the blue eine Kettenreaktion immer wieder auslöste und dass alle Spieler die berechenbare Gleichung seitens Israels bestens kennen, blendete er in seinen Reden aus. Diese berechenbare Gleichung lautet: Wenn die Hisbollah Ruhe gibt, bleibt es ruhig. Die Entscheidung für kleinere Bomben sollte den Tod von Zivilisten ersparen und so der sowieso bis zum Anschlag gespannten Hisbollah eine Option bieten, ohne den Beschuss ziviler Ziele in Israel zu reagieren. Nasrallah fand einen kreativen Weg, der ihm ermöglichte, Tel Aviv anzugreifen und an seiner Gleichung hängen zu bleiben, ohne Zivilisten zu töten. Er ließ eine Rakete auf Glilot schießen. Jetzt erzähle ich ein paar persönliche Sachen. Wenn jemand meine Kinder fragen würde, was es in Glilot gibt, würden sie wahrscheinlich eine Augenbraue hochziehen und fragen: Ist es da, wo Saba, so heißt Opa auf Hebräisch, ist es da, wo Saba uns jedes Mal ins Kino mitnimmt? Ja, dort liegt Cinema City, am Nordrand Tel Avivs. Es ist ein Kinokomplex, wie Sie anhand des Namens richtig eingeschätzt haben. Begleitet vom obligatorischen McDonald's und weiteren Enkel-Opa-Highlights. Und wie Sie bestimmt richtig erahnen, ist der Kinokomplex nicht das Angriffsziel der Hisbollah gewesen. 50 Jahre bevor mein Vater meine Kinder zum Kino dort mitnahm, verbrachte er einige Reservedienste ein paar hundert Meter entfernt. Seine Einheit bewachte damals eine Sicherheitsanlage. Die ist bis heute dort. Unter anderem sitzt dort die Einheit 8200, die Cyberspitze der Armee. Die gesamte militärische Aufklärung sitzt dort. Auch ich war einmal dort drinnen zu Aufnahmeprüfungen vor dem Militärdienst, als ich dorthin bestellt wurde. Und dort sitzt noch ein Apparat, der nicht dem Militär angehört. Eine geheimdienstliche Organisation für Aufgaben im Ausland. Mossad. Genau das, der Mossad-Stab, wollte die Hisbollah mit einer Rakete treffen. Das gab sie auch gleich nach dem Abfeuern stolz bekannt. Laut Angaben der Hisbollah war es eine El-Qadr-Rakete. Made in Iran, 500 Kilogramm Sprengstoff, fast 3 Tonnen Gesamtgewicht, lenkbar und mit der Reichweite von knapp 200 Kilometern. Es war ihr erster Schuss einer Rakete auf den Ballungsraum Tel Aviv überhaupt in ihrer Geschichte. Davor fehlten ihr schlicht die Mittel. Für Bedrohungen in dieser Höhe, also 50 bis 70 Kilometer Flughöhe, entwickelte Israel in Kooperation mit den USA Abwehrraketen namens Kela David, zu Deutsch Davids Schleuder. Das neue System hat sich 20 Kilometer vor dem vorgesehenen Treffer ein weiteres Mal erwiesen. Nach der Sprengung der Rakete im Anflug fallen Teile runter. Wegen der immensen Höhe können auch diese Splitter weit streuen. Sie sind gefährlich. Aus diesem Grund wurde ein Alarm in mehreren Ortschaften angeschaltet. Ausgerechnet in diesen Ortschaften leben einige aus meiner engsten Familie, zum Beispiel meine Eltern. Der Alarm erwischte meine Mutter auf dem Weg zur Frühschicht im Krankenhaus, in dem sie die letzten Monate vor ihrer Pensionierung noch arbeitet. Nach einigen Momenten der Überlegung, was sie machen soll, hielt sie an und stieg aus dem Auto. Am Eingang eines Mehrfamilienhauses nebenan riefen ihr Leute zu, sie sollte zu ihnen ins Treppenhaus kommen. Dort sei es sicher. Den Abfangknall hat sie nicht hören können. Sie hat sich darüber geärgert, weil die anderen alle das schon gehört haben. Und das sagt wahrscheinlich mehr aus über Hörfrequenzen im Alter als über den Knall selbst. Aber ihr Kopf war dafür nicht frei. Sie hat die Autotür offen gelassen, erzählte sie mir nachträglich aufgeregt, immer noch aufgeregt, und die Tasche, die lag auf dem Beifahrersitz, einfach so. Die ganze Zeit hatte sie Angst, jemand würde ihre Tasche mitnehmen, was nicht passierte. Mein Vater hingegen wurde vom Alarm wach. Er war aber nicht im eigenen Bett, sondern im 15. Stock eines Hotels in Tel Aviv. Er fragte sich als ehemaliger Physiker kurz, ob die Gefahr von oben oder von den Seiten kommt, und nach einem Moment der Einschätzung über das statistische Risiko hat er sich entschieden, sich umzudrehen und weiter zu schlafen. Das waren jetzt viele Details. Manche waren spannend, ich bin mir sicher, aber wie versprochen, zoomen wir jetzt aus und wollen einen Blick auf das gesamte Bild werfen. Dafür müssen wir zum 8. Oktober 2023 zurückspulen, als Hisbollah das Raketen- und Artilleriefeuer auf Israel eröffnete. Es war, um Solidarität mit Gaza zu zeigen. Oder besser gesagt, Israel an einer zweiten Front zu beschäftigen. Innerhalb weniger Tage wurden 62.000 Israelis aus ihren Häusern entlang der Grenze evakuiert. Weitere schätzungsweise 40.000 verließen ihre Häuser aus eigener Entscheidung und ohne finanzielle Unterstützung. Diese insgesamt 100.000 Menschen hausen immer noch in Hotels und anderen provisorischen Lösungen bald ein Jahr lang. 3 Tage nach Beginn der Angriffe der Hisbollah wollte Israel wohl mit einem offenen Krieg gegen sie beginnen, besagen jedenfalls die Gerüchte. Präsident Biden hatte damals angeblich die Sache gestoppt. Gaza und Libanon gleichzeitig, das war keine gute Idee in seinen Augen. Israel hat es akzeptiert und wahrscheinlich auch selbst erkannt. Und so entschied das Sicherheitskabinett damals, das Kriegsziel für den Norden ist, diese Grenze als zweite Front zu behalten, es nicht eskalieren zu lassen. Man konzentrierte sich erst auf Gaza. So kam es zum einjährigen, mehr oder weniger kontrollierten Schlagabtausch. Kontrollierter Schlagabtausch, das klingt fast harmlos. Das war aber nicht harmlos. In Israel kostete dieser Schlagabtausch das Leben von 23 Zivilisten und 21 Soldaten. 172 Menschen wurden verletzt. Im Libanon zahlten 140 Zivilisten mit ihrem Leben und fast 500 Hisbollah-Kämpfer und 90 Terroristen von anderen Organisationen wurden getötet. In diesem Schlagabtausch feuerte die Hisbollah mehr als 10.000 Raketen und Panzerfäuste auf Israel. Gegenschläge gab es nicht weniger. 10 Tage vor der Aufnahme dieser Episode begann ein neues Kapitel. Es war eine israelische Entscheidung. Und jetzt kommen wieder die treuen Hörerinnen und Hörer ins Spiel. Wer aufgepasst hat, hat mitbekommen, dass wir einige Male prophezeiten und einschätzten, entweder fängt die Hisbollah mit einer Eskalation an und dann gibt es einen offenen Krieg im Norden, oder wenn sie es nicht tut, dann tut es Israel zu einem günstigen, passenden Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt kam Mitte September. Das Sicherheitskabinett in Israel fügte ein neues Ziel zu den Zielen des Krieges hinzu, der am 7. Oktober 2023 ausgebrochen ist, nämlich die sichere Rückkehr der Bewohner des Nordens in ihre Häuser. Und diese Entscheidung blieb nicht nur bei Worten. Warum ausgerechnet jetzt? Warum so spät? Das darf mit Gaza zusammenhängen. Hisbollah-Chef Nasrallah hat am 8. Oktober 2023 seine Organisation an das Schicksal Gazas angekettet. Sein Kampf soll Israel dazu bringen, den Krieg gegen die Hamas in Gaza zu beenden. Und dort ist die intensive Kriegsphase jetzt vorbei. Den ganzen Küstenstreifen halten 1,5 Divisionen. Das sind ungefähr 20.000 Soldaten höchstens. Aber ein Deal, der die Freilassung der Geiseln und das offizielle Kriegsende enthält. Ein Deal ist nicht in Sicht. Der Preis, den die Hamas verlangt, das wäre die Ermöglichung des Wiederaufbaus am Ende. Des Wiederaufbaus ihrer eigenen militärischen Fähigkeiten. Dieser Preis ist für die israelische Regierung zu hoch, zu gefährlich. Und die Hamas verlangt diesen zu hohen Preis, weil sie an einem realistischen Deal offensichtlich kein Interesse haben. Zumindest nicht jetzt. Diese Sackgasse bedeutet nach den Spielregeln der Hisbollah, dass die Situation in Nordisrael unverändert bleibt. Das will und kann Israel nicht mehr tragen. Auf diesem Hintergrund versteht man, warum die neue Kriegsphase im Norden in der israelischen Öffentlichkeit eher begrüßt wird. Selbst die Bewohner des Nordens, die in den menschenleeren Orten geblieben sind, das sind meistens Mitglieder der Bereitschaftstrupps, selbst sie sind froh, wenn sie jetzt die Alarme hören, weil sie sehen, dass sie eine Nebenwirkung der endlich aktiv gewordene Rolle Israels sind. Es ist keine Eskalation, die irgendwie passiert, sondern eine lang ersehnte Handlung. Endlich nimmt Israel das Schicksal des Landstrichs in die eigene Hand und dafür nehmen sie weitere Raketen aus dem Libanon in Kauf. Und im Libanon? Wie sieht es dort aus? Schon während des einjährigen Schlagabtaus flüchteten über 90.000 Menschen aus dem Südlibanon. Hisbollah spielt seit dem 8. Oktober 2023 mit dem Feuer wissentlich. Ihre Entscheidung, sich an Gazas Schicksal anzubinden, gefährdet aber das Schicksal des gesamten Zedernstaates. Jetzt ist das Feuer entfacht. Im Libanon gibt es bereits 500.000 Flüchtlinge. Anders als die Hamas in Gaza interessiert sich die Hisbollah aber sehr wohl für das, was die Bevölkerung über sie sagt. Und dort, in der sowieso in Konfessionen zerklüftete Gesellschaft, gibt es laute Stimmen gegen sie. Aber nicht nur aus anderen Konfessionen. Der geistliche Führer, das geistliche Oberhaupt der schiitischen Welt, Ali Sistani, der im Irak lebt, er rief dazu auf, alles zu tun, um das libanesische Volk zu schützen. Er sieht das Leid, das an erster Stelle die schiitische Bevölkerung im Libanon erlebt und spricht letzten Endes gegen die Fortsetzung der Kämpfe der Hisbollah. Vom Rückgrat der Terrormiliz aus dem Iran kommt ihr keine Errettung. Irans oberster Führer Khamenei sagte, die Tötung der Hochrangigen der Hisbollah wird sie nicht auf die Knie zwingen. In anderen Worten, wir müssen nicht direkt intervenieren. Sie kommen schon alleine klar. Die israelische Taktik scheint aufzugehen. In wenigen Tagen hat die Hisbollah nach Schätzungen von Militärexperten rund 50% ihrer Feuerkraft verloren. Mehrere 10.000 Raketen, die es vor einer Woche noch gab, gibt es heute nicht mehr. Wenn Hisbollah-Chef Nasrallah um sich schaut, ist er auf der Führungsebene fast alleine. Seine Bienenwabe ist nahezu komplett leer, weil Israel die meisten töten konnte. Hisbollah ist nicht dieselbe Organisation, die sie vor einer Woche war. Sie ist massiv geschwächt, steht unter Schock und auf den Knien. Deswegen signalisiert sie ihre Bereitschaft für einen Waffenstillstand an die libanesische Regierung und auch an Vermittler. Die USA und Frankreich sind im Bild. Es könnte sogar sein, dass ein Waffenstillstand schon in Kraft treten wird, bevor diese Episode online geht. Vielleicht aber auch nicht. Israel bereitet sich jedenfalls auf eine Bodenoffensive vor, weil man vermutlich nur so den Abschuss von Panzerfäusten unterbinden kann. Eine Sache, die im letzten Jahr sehr lästig geworden ist. Vielleicht erübrigt sich aber auch eine Bodenoffensive, weil es ausreichend Garantien für Ruhe geben wird. Langfristig braucht Israel solche Garantien, internationale Garantien, und diese bekommt man nur durch ein Abkommen. Schade, dass ein Krieg für diese Überzeugung der Hisbollah nötig ist. Sie hätte ihn ersparen können. Sie kann ihn auch jetzt stoppen. Sie muss sich auch keine Sorgen um ihre Existenz machen. Anders als im Krieg gegen Hamas ist die Zerschlagung der Hisbollah-Armee kein formuliertes israelisches Ziel. Auch in Israel versteht man, dass es nicht realistisch ist. Das Ziel ist viel bescheidener: die sichere Rückkehr der Bewohner Nordisraels nach Hause. Diese Menschen leben fast 20 Jahre unter wachsender Bedrohung. Das wussten wir in Israel schon lange. Genau darum bereitete sich die israelische Armee seit Jahren operativ auf einen Militärschlag vor, der sie bremsen würde. Ja, richtig gehört. Das, was wir in der letzten Woche im Libanon sehen, wurde in Israel mehr als ein Jahrzehnt lang geplant. Jetzt kam der richtige Zeitpunkt. Und die Ergebnisse sind beeindruckend. Besser jedenfalls, als sich die meisten Israelis vorgestellt haben. Auch ich. Der Unterschied zwischen dem und der Situation am 7. Oktober 2023 ist verblüffend. Genau das ist der Unterschied zwischen einem unvorbereiteten Israel und einem Israel, das sich auf einen Krieg vorbereitet hat.